Im Podcast Studio Literatur. Eine Sendung der Literarischen Gesellschaft Thüringen.
Einen recht schönen herzlichen guten Abend heute hier auf der Literaturetage. Ich begrüße Sie recht herzlich hier als Vereinsvorsitzender jetzt der Literarischen Gesellschaft und freue mich, dass so viele gekommen sind, um eine literarische Frau zu würdigen, ihre Texte zu hören, die auch Vorsitzende dieser Literarischen Gesellschaft war, die jetzt hier ihr Domizil gefunden hat auf der Literaturetage und hier in diesem Haus. Und freue mich, dass viele um Ulrike Müller und Jens Kirsten herum diesen Abend vorbereitet haben mit ihren Texten und wünsche uns dabei gutes Zuhören, gute Unterhaltung und ein angenehmes Gedenken an Marie-Elisabeth.
Ja, Begrüßung auf jeden Fall, so wie es auch in der Einladung stand. Und wir haben eine Veranstaltung ersonnen, um von verschiedenen Persönlichkeiten, die ihr nahe gestanden haben, auch ihre unterschiedlichen Tonlagen zu hören, zu bekommen. Nachdenklich, poetisch, frech, satirisch, theoretisch, all das werden Sie heute Abend zu hören bekommen. Mitwirkend an diesem Abend Andrea Richter, Christine Hansmann, Walter Sachs und Horst Samson. Und ich habe das Vergnügen, die Moderation gemeinsam zu machen mit Jens Kirsten. Ich selbst bin Ulrike Müller und ich finde diesen Abend besonders anregend und auch aufregend, weil ich sowohl moderiere als auch an der Textgestaltung beteiligt bin. Besonders begrüßen möchte ich natürlich vor allem die Angehörigen der Familie Lütte. Ich freue mich, dass Sie da sind und wünsche uns allen einen schönen Abend. An meiner Seite also jetzt Jens Kirsten, denn das Ganze ist eine Gemeinschaftsveranstaltung der Literarischen Gesellschaft, der Eckermann Buchhandlung und des Literaturrates.
Ja, also ich begrüße Sie auch ganz herzlich. Wir werden also heute Abend in einem ersten Teil in kurzen Auszügen aus dem literarischen Werk von Marie-Elisabeth Lütte lesen und über ihr literarisches Werk, ihre Annäherung an Persönlichkeiten wie Franz Fühmann oder Johann Gottfried Herder sprechen. In einem zweiten Teil sprechen wir mit den hier Vortragenden über ihre Beziehung zu Marie-Elisabeth Lütte. Ulrike Müller ist es zu danken, dass wir auch einige frühe Veröffentlichungen vorstellen können. Zum einen betrifft dies den von Ursula Weyrich herausgegebenen Band Anzeichen 5, neue Texte in Lyrik und Prosa von 27 Autoren, der 1985 in der Evangelischen Verlagsanstalt in Berlin erschien. Zum anderen ist dies eine ihren Texten gewidmete Seite aus der Kirchenzeitung Glaube und Heimat vom 12. Juni 1988 und nicht zuletzt auch unveröffentlichte frühe Texte und auch spätere Texte von Marie-Elisabeth Lütte.
Ja, jetzt moderiere ich noch kurz diese beiden Texte an, die als nächstes kommen werden. Wir haben einmal bei Marie-Elisabeth Lütte ein durchgehendes Motiv. Das ist die Auseinandersetzung mit dem Thema Tod. Auch in den frühen Texten gibt es schon Friedhof, Engel, Verfall, aber auch Aufgehobenheit in dieser anderen Welt. Und wir haben diesen Themenbereich sowohl in den frühen Werken als auch in späten. Und wir werden so einen Rahmen gestalten, wo dann auch am Schluss nochmal ein Text kommt von 2017. Also Sie können sozusagen diesen Bogen schließen. Jetzt haben wir erstmal einen Text von etwa 1985. Der Tod ist mein Tänzer, veröffentlicht in der genannten Anthologie. Und Engel 2. Das finden wir dann in dem anderen erwähnten Zeitungsartikel von Glaube und Heimat. Vorgetragen von Christine Hansmann, Sprecherin, Autorin ihres Berufes nach und Andrea Richter, was soll ich sagen, Pfarrerin, Theologin im Unruhestand, auch Autorin.
Der Tod ist mein Tänzer. Ich hebe zögernd die Schritte. Da wachsen violette Blumen auf meinen Füßen. Leicht sind die Knie, sie schließen den Kreis. Und silbriges Moos überzieht meine Hüften, die schwingen in schnellerem Rhythmus. Durchsichtig schweben die Hände, seit zwischen den Fingern die blassen Malven wuchern. Den Kopf weit zurückgeworfen, triumphieren unter brauen Bögen die rötlichen Tausendschön. Die Schultern drehen sich im Wirbel, da bricht auf das Gewölbe der Rippen. Die Lungen atmen aus, Schwertlilien und Orchideen. Im Sprung umklammern Wurzelfäden das kälter werdende Herz.
Der Engel 2. Es ist ein herber Vorfrühlingstag, als ich den Kirchenschlüssel in der Hand über den Friedhof schlendere und im Vorübergehen die alten Inschriften überfliege. Die Luft in der Kirche ist kühl und modrig. Ich besehe die an der Empore umlaufenden Bilder und die ernsten Gesichter der 12 Propheten an der Decke. Ich steige zu den Glocken hinauf und in die Turmkammer hinunter. Zuletzt entdecke ich eine kleine hölzerne Tür im Dachgewölbe, gut einen Meter über der Orgelempore. Ich ziehe mich empor und stoße die bemalte Bodentür auf, die mir jetzt den Blick freigibt auf die Oberseite der gerundeten Holztonnenkonstruktion, querversteift wie ein riesiges Weinfass. Vorsichtig tappe ich ein paar Schritte durch Staub und Marderkot bis zu einem dicken Stützpfeiler, hinter dem sich der Raum im Dämmer verliert. Da sehe ich ihn, den Engel, aus Lindenholz geschnitzt und in nahezu menschlicher Größe. Ein Flügel ist abgefallen, der andere bewegt sich ächzend in seinen eisernen Scharnieren. Die Arme hängen lose an Holzstiften, einige der steifen Locken sind abgebrochen. Das Gewand ist stürmisch gebauscht und aufgeschürzt. Farbreste blättern ab. Ich fasse den Engel um die Taille und lasse ihn behutsam aus dem Dachraum auf die Empore gleiten. Der Engel ist schwerer, als ich vermutet habe. Der Flügel schlägt hin und her. Ich drehe die Figur ins Licht und kehre Staub und Holzmehl ab. Es ist ein Taufengel. Der Haken im Rücken zeigt, wo er einmal angehängt war. So schwebt er an einem Seil von der Decke, die Ärmel aufgekrempelt, die Taufschale in den kräftigen Händen. Der Engel wurde abgestellt und vergessen. Die Schale ist fort. Einige Finger fehlen, die Lippen geöffnet und wie im Schreien erstarrt. Die Nasenflügel gebläht. Die Augen weit aufgerissen, grau ins Graue starrend. Ich weiß nicht, was der verlorene Engel gesehen hat und wovon er erblindet ist. Ich weiß nicht, welche Schrecken aufgehoben sind in diesen leeren Augenhöhlen. Wohin er blickt immerfort, bestgebannt in der Geste des unaufhörlichen, lautlosen Schreis. Des erstarrten Entsetzens. Ich drehe den Engel ins Dunkle und verlasse die Kirche schnell. Auf den Stufen vorm Haus die Post. Obenauf ein Brief von Freunden. Wenn du diese Zeilen in den Händen hast, haben wir die DDR schon verlassen. Am 15. gegen 10 Uhr fahren wir über die Grenze. Wir melden uns dann von dort. Ich zerreiße das Blatt und sehe,
wie die Fetzen langsam zu Boden sinken.
Vielen Dank.
Ja, jetzt Thomas Seidel war als Pfarrer Berufskollege von ihr, doch sie verband darüber hinaus vor allem in der Umbruchszeit 1989-90 ihr gemeinsames Engagement für die neue Gesellschaft und überhaupt für die Gesellschaft. Und wir werden ja auch im Gespräch dann darauf noch kommen. Bitte, Thomas.
Eine Grenzgängerin. In jenen aufregenden revolutionären Monaten 1989-90 lernten wir uns kennen. Der Austausch über die Neugründung der SPD in Thüringen hatte uns zusammengeführt. Sie war engagiert in Weimar mit ihrem Mann Horst, Edelbert Richter, Hans-Werner Martin, ich in Ollendorf mit etlichen Bürgern und Gemeindegliedern, unter ihnen Ottmar Ellinger, dem nachmaligen Verwaltungsleiter des Landeskirchenamtes. Ich habe mich gefreut, dass sie der Einladung zur Mitarbeit im Vorstand des Kuratoriums Schloss Ettersburg e.V. gefolgt ist. Das waren spannende Jahre mit hohem ehrenamtlichen Engagement, ohne parteipolitische Animositäten oder ideologische Polarisierung. Eine innovative und letztendlich erfolgreiche Versammlung von Grenzgängern wie Wulf Kirsten, Eberhard Haufe, Herbert von Hinzenstern, Heino Falke, Lutz Vogel, Ludwig Große, Olaf Weber, Elke Hesselmann, Hartmut Siegmann, Renate Werner, Georg Marquardt, Christine Lieberknecht und vielen, vielen anderen, die sich für die Revitalisierung jenes Musenhofs hinter dem Ettersberg, dem janusköpfigen Symbolort zwischen der Klassikerstadt Weimar und KZ und NKWD-Speziallager Buchenwald, engagierten. Marie Elisabeth Lütte erblickte am 20. September 1951 in Magdeburg das Licht der Welt. Sie hat eine Lehre als Schaltanlagenmonteurin mit Abitur absolviert, von 1970 bis 1975 Theologie in Greifswald studiert und wurde dort auch 1989 promoviert zu einem Thema, das ihre literarischen Ambitionen anklingen lässt. Die Rezeption, Interpretation und Transformation biblischer Motive und Mythen in der DDR-Literatur und ihre Bedeutung für die Theologie. So klingen Promotionstitel. Sie übernahm Pfarrstellen in Halle-Saale und Leutenthal, war von 1990 bis 1992 Landesschülerpfarrerin in Thüringen und ab 1994 Professorin für Gemeindepädagogik an der Evangelischen Hochschule in Berlin. Als sie mir von einer Anfrage berichtete, das Ausbildungsdezernat im Landeskirchenrat der Evangelisch-Lutherischen Kirche in Eisenach zu übernehmen, habe ich ihr zugeraten. Von 1998 bis zu ihrer Ruhestandsversetzung 2001 aus gesundheitlichen Gründen hat sie dieses Amt übernommen. Für die Evangelische Akademie Thüringen, die ich dazu mal geleitet habe, und für viele andere Themenfelder der Landeskirche, die zu ihrem Zuständigkeitsbereich gehörten, war dies ein Glücksfall. Die Akademie in Neudietendorf und mit ihr einige couragierte Kirchgemeinden hatten sich im Kontext des Kulturstadt Weimar 1999 Projektes Reden über Gott und die Welt 52 Sonntagspredigten in den Grenzbereich kirchlichen, kulturellen und politischen Handelns begeben. Mit der Einladung von Gregor Gysi als einen der prominenten Sonntagsprediger entspann sich ein Thüringen- und deutschlandweit für Schlagzeilen sorgender Streit. Oberkirchenrätin Lütte konnte in jenen turbulenten Wochen mit der ihr eigenen entschlossenen und liebenswürdigen Weise für Ausgleich sorgen. Seit 2001 wirkte Marie Elisabeth Lütte als freie Autorin, ehrenamtliche Co-Vorsitzende des Literaturrates Thüringen und Vizepräsidentin des Kulturrates Thüringen. Neben verschiedenen Essays und größeren Publikationen veröffentlichte sie 2009 mit Fati und Mutti eine Familiengeschichte, ein in weiten Teilen autobiografisches Buch von ebenso berührender Genauigkeit und Zartheit wie von bedrückender Kraft und Tiefenschärfe über die Folgen und Nebenwirkungen NS-zeitlich geprägter Erziehung. Am 30. Januar 2025 konnte dieses Werk im Theaterhaus Stuttgart seine Premiere erleben. Hervorzuheben ist die intensive Beschäftigung der Weimarer Autorin mit dem Theologen unter den Klassikern, Herder. Ich nenne zwei Titel: Johann Gottfried Herder, Verbrenn diesen Brief, Herder und die Frauen von 2014 und Johann Gottfried Herder, Licht, Liebe, Leben von 2016. Dass diese ausgewiesene Herder-Kennerin keine Einladung zu einer der alljährlichen Herder-Geburtstagsreden erhielt, bleibt von daher unverständlich. Am 29. April 2025 ist diese charmante und inspirierende Grenzgängerin nach 9 Jahren schwerer Krankheit in Weimar verstorben.
Ja, es folgt ein Teil mit zwei frühen Prosastücken. Einmal Demontage eines Vorbildes, Teil 2. Version 2, es gibt immer mal mehrere Versionen von einem Thema. Ich habe es zuerst von ihr vorgelesen bekommen, schon in der Mitte der 80er Jahre, als ich zu Gast war. Abgedruckt ist dann das auch in Glaube und Heimat 1988. Und die Schlüsselgeschichte, die Schlacht, wieder in dem Sammelband von 1985 enthalten. In dieser Geschichte haben wir eigentlich so ein Grundstoff, der dann auch in Vati und Mutti eine große Rolle spielt. Diese Kindheitsgeschichte, diese dramatische und furchtbare. In dem nachfolgenden Teil, in dem es dann mehr noch um die Mythen geht, können Sie auch noch, sagen wir mal, so einen verborgenen mythologischen Sinn auch dieser Geschichte aufspüren. Demontage eines Vorbildes, 2. Das Vorbild ist Mitglied des Pen-Clubs und hat mehrere Bücher veröffentlicht. Es legt Wert darauf, dass der größere Teil seines Oeuvres noch in den Schubladen liegt. Ich mustere hochachtungsvoll die Schubladen. Das Vorbild lobt mich über die Maßen. Es hat ein Charisma fürs Loben. Fasziniert starre ich auf den erst noch unsichtbaren Punkt, an dem meine Mittelmäßigkeit beschämend offenbar werden wird. So verpasse ich den Moment, in dem ich zurückloben soll. Es ist ein kunstvolles Spiel und ich spiele es schlecht. Wenn ich dann doch noch lobe, kommt es hölzern heraus. Ich merke selbst, wie plump es klingt und verstumme. Ich mobilisiere alle meine weiblichen Anpassungsfähigkeiten, die besser trainiert sind als meine Muskeln, und wage noch einen Start. Diesmal treffe ich es besser und das Vorbild ist für Minuten zufrieden. Es entspannt sich und wird heiter. Ich werde mit einem Glas Rotwein belohnt und darf in einen Spiegel schauen, über dem MIP steht, Most Important Person, verkündet das Vorbild. Ich lächle beeindruckt, aber mir fällt nichts Originelles ein. Das Vorbild ist enttäuscht, zum wiederholten Mal. Ich versuche eine Ablenkung und spreche über das Vorbild als Vorbild. Ich habe ja seine Werke schließlich gründlich studiert. Es hilft mir aber nichts, denn eben fällt dem Vorbild unangenehm auf, dass ich mich in Wahrheit zu viel, man möchte sagen ausschließlich, mit mir selbst beschäftige. Ich gebe mich ganz geschlagen und weiß unter seinen scharfen Blicken nicht, wohin mit meinen Händen. Ich habe mehrere Hände zu viel. Das Vorbild gehört zu den Leuten, die von Frauen verfolgt werden. Das Vorbild sagt ironisch, Damen. Nicht einzeln, nicht in Gruppen, nein, in Rudeln verfolgen sie es. Kaum lobt es sie ein wenig, nicht der Rede wert. Schon fallen sie gierig übers Her und würden es ganz aussaugen, wenn es nicht auf Abstand hielte. Aus der Ferne schon lockt es sie scharenweise an. Nachts heulen sie unter seinem Fenster und es wird sie nicht wieder los. Es kann sich das gar nicht erklären. Das Vorbild ist ein Opfer. Immer wieder muss es davon berichten. Angespannt frage ich mich, welche Reaktion von mir erwartet werden könnte, als mir der verstörende Einfall kommt, ob das Vorbild mich vielleicht zu diesen Damen zählt? Einen Augenblick setzt meine Einfühlungsgabe aus. Du bist so wenig spontan, beklagt sich das Vorbild, so überaus kontrolliert. Es ist aufrichtig entsetzt über so viel Selbstdisziplin. Ich versuche keine Rechtfertigung. Wann endlich werde ich die Dressurleistung mühelos vollbringen, ganz spontan um das Vorbild zu kreisen? Das Vorbild ist ein bedeutender Dichter und setzt sich für verfolgte Dichter ein. Das Vorbild ist eine Stütze für viele schwache Menschen, die sich an ihm aufrichten. Das Vorbild fördert Tag und Nacht den literarischen Nachwuchs und schont sich selbst nicht. Das Vorbild ist sehr einsam, niemand versteht es. Dazu ist es eine viel zu differenzierte Persönlichkeit. Das Vorbild ist so sensibel, dass ihm die Tränen darüber kommen. Es weint ein wenig über der Schreibmaschine und zählt die Gelegenheiten her, anlässlich derer es schon früher geweint habe. Das Vorbild macht eine schwere Midlife-Crisis durch, deren wechselvoller Verlauf als Gedichtsammlung veröffentlicht wird. Zu diesem Zeitpunkt hat mich das Vorbild längst einverleibt. Nur undeutlich noch kann es sich meines Namens entsinnen. Bald wird es ihn ganz vergessen haben. Ich bin zermalmt und verdaut zu einem unkenntlichen Stoff geworden, der auf den komplizierten Innenwegen des Vorbildes seiner Hervorbringung in Form eines Romans harrt.
Mein Vater ist ein guter Esser. Allerdings legt er keinen Wert auf raffinierte Genüsse und ausgefallene Speisen. Im Gegenteil, unbekannten Gerichten gegenüber ist er äußerst misstrauisch. Zuerst lockert er seinen Gürtel. Wenn es Klöße gibt, öffnet er die Hose im Vorgefühl des Kommenden schon vor der Suppe. Sonst nach dem Hauptgang. Dann lässt er sich breitbeinig auf den Stuhl fallen. Er speist nicht mit entfesselter Leidenschaft, wie ein barocker Fürst etwa, den nach einem opulenten Mahl der Schlagfluss trifft. Mein Vater kaut gründlich und arbeitet sich systematisch vor. Auf die Suppe legt er großen Wert. Damit sie abkühlt, zieht er sie schlürfend durch die Zähne. Der Suppenteller wird sauber abgeleckt. Du brauchst sie nicht mehr abzuwaschen, Mutti, sagt er. Dann füllt er seinen Teller. Was er sich jetzt nimmt, hat er sicher. Reis mag er aber nicht. Jedes Korn muss man einzeln zerbeißen, klagt er. Die Reiskörner springen ihm zwischen den Lippen wieder hervor. Auch Spaghetti liebt er nicht. Sie verwirren ihn. Er muss ihnen mit den Augen folgen und verschluckt sich. Er hustet wie einer, der ersticken wird. Er hebt die Arme hilflos wie ein kleines, dickes Kind und seine wasserblauen Augen quellen hervor. Kartoffeln, schätzt er. Er zerquetscht sie sorgfältig in der Soße, bis auf dem Teller ein gelb-bräunlicher Breihügel entsteht, der ihm über den Rand tropft. Fische zerpflückt er zu kleinen Fusseln, denn er hat Angst, durch eine heimtückische Gräte Schaden zu erleiden. Fleisch muss sein, am liebsten Geflügel. Da macht er seinen Bauch frei und seufzt wohlig. Das Fett läuft ihm aus beiden Mundwinkeln herab und hinterlässt eine glänzende Spur. Auf dem Kinn bleiben kleine Soßentröpfchen stehen. Die Knochen nagt er säuberlich ab und legt sie der Größe nach nebeneinander. Er wird sie später noch brauchen. Das Kompott isst er gleich dazu. Mit dem Saft der Kirschen oder Pflaumen spült er sich Mund und Kehle frei. Gut gekaut, ist halb verdaut, sagt er und schiebt die Bissen von einer Seite auf die andere. Dann schluckt er hörbar. Er ruht nicht eher, bis alles aufgegessen ist. Reste erbittern ihn. Zum Schluss wischt er mit einem Stück Brot das Fett vom Teller. Ich esse ordentlich, sagt er. Menschen, die hastig essen oder sprunghaft sind in ihren Essgelüsten, gelten ihm als flatterhaft. Nach dem Essen vertieft er sich einen Moment in sein Inneres, wird abwesend, bis er einen kräftigen Rülpser zutage gefördert hat. Dann entspannt er sich. Spätestens jetzt öffnet er den Hosenstall ganz. Alle Leute sagen, mein Vater sei ein guter Esser. Das Verdauen macht meinem Vater gute Laune. Schau, sagte er und dreht sein Kompottschüsselchen um. Das ist ein strategisch wichtiger Punkt. Hier sitzt der General. Und hier hocken die Russen. Die haben sich eingebuddelt. Er zeigt hinter die Suppenkelle. Die sind nicht unterzukriegen. Die macht nicht mal die Kälte fertig. Wie Ungeziefer sitzen sie in den Löchern. Er legt Kirschkerne hin. Das sind die MG-Nester. Und das ist ein Panzerzug von den unsrigen. Er formiert Teelöffel auf dem Tisch. Und die da, er weist auf die Kirschkerne, haben Panzersperren, ganz primitive. Verstehst du? Und wir kommen nicht weiter. Die Panzersperren sind die Hühnerknochen. Das ist klar. Seine Augen glänzen. Wir versuchen, zur Brücke durchzustoßen. Siehst du, so klirrend fahren die Löffel über den Tisch. Aber die Brücke haben sie gesprengt, in letzter Minute. Eine Gabel fliegt durch die Luft, Teller scheppern. Wir müssen uns verschanzen, Messer werden ineinander verkeilt. Aber die da sind zäh, verstehst du? Die machen uns fertig. Mein Vater steht auf, beugt sich über den Tisch. Wir warten auf die Flugzeuge. Die müssen uns da rausholen. Aber die holen bloß den Generalstab. Die Bratenschere segelt durch die Luft und landet neben dem Kompottglashügel. Ich war gut im Schießen, das musst du mir glauben. Hatte sogar mal Sonderurlaub wegen dem Schießen. Solange ich Munition hab, schieße ich auf alles, was sich bewegt da drüben. Aber es sind zu viele. Einfach zu viele.
Ja, ich komme zum Thema, zu diesem Teil über Mythen in literarischer Gestalt. In diesem Fall ein Artikel Mythos Fühmann, das mythische Element in der Dichtung, das Werk Franz Fühmanns, das 1993 als die offiziell die Dissertation erschien bei De Gruyter. Das ist dann 2020 nochmal nachgedruckt worden, schon erschienen war, und dann hat es in verschiedenen Zeitschriften einzelne Teilpublikationen gegeben. Dieses etwa im März 1995 bei Van den Hoek und Ruprecht. Darin deckt die Autorin in ihren Eintauchen in das Werk und die Biografie Franz Fühmanns auch deutliche Zugänge zu ihrem eigenen Denken, Wirken und Leben auf. Und es ist wie eine unterschwellige Antwort auf diese beiden anderen Väter, Vorbilder, die eben keine Väter und Vorbilder waren. Und natürlich wird Fühmann dann auch zum älteren Kollegen in der Literatur. Sie vereint eine ganz konsequente Radikalität, ein oppositioneller Geist und die Möglichkeit, über Grenzen von Geschichte, Biografie, Theologie und Literatur hinauszudenken und alles miteinander zu kombinieren. Vor 10 Jahren, im heißen Sommer des Jahres 1984, starb erst 62-jährig Franz Fühmann, den ich, um es gleich vorneweg zu sagen, für den bedeutendsten und wichtigsten Schriftsteller der untergegangenen DDR halte. Es gibt einen berühmten Satz Baudelaires, den Fühmann einmal zitiert hat. Das Wort verrät, wovon einer besessen ist. Bei ihm sind dies die beiden Worte Wahrheit und Wandlung. Zitat Fühmann: Meine Generation ist über Auschwitz zum Sozialismus gekommen. Alles Nachdenken über unsere Wandlung muss vor der Gaskammer anfangen, genau da. Fühmann, Tagebuch, 22 Tage oder die Hälfte des Lebens. 2 Missverständnissen soll hier vorgebeugt werden. Unter Sozialismus verstand Fühmann nicht das poststalinistische System in der DDR. Und den Faschismus schildert er nicht, wie sonst üblich, aus der Sicht der Antifaschisten, die wir offenbar alle waren. Nazis gab es bloß im Westen. Sondern er verfolgte, im genauen Wortsinn, schonungslos seine eigene Geschichte, von den Anfängen als junger Soldat in Hitlers Armee bis in die Brüche und Zusammenbrüche seines späteren Lebens hinein. Im Jahr 1975 wurde Franz Fühmann zunächst vor Studenten gehaltener Vortrag »Das mythische Element in der Literatur« veröffentlicht. Ein Essay, der Aufsehen erregte. Für Fühmann sind Mythen Grundstoff und Urmuster der Dichtung, das bleibende Geheimnis großer Dichtung. Das, was in den Texten der Weltliteratur auf uns wirke, sei das mythische Element in der Literatur. Mythos hat nach Fühmann folgende Funktionen. Er schafft Modelle, Konzentrate wesentlicher Menschheitserfahrung und ermöglicht mittels des Symbols in der Verschränkung von Innen- und Außenwelt die Bewältigung des Lebens als Akt der Selbstfindung. Der Mythos macht es möglich, individuelle Erfahrung an Modellen von Menschheitserfahrung zu messen. Mythos ist als Urform nicht greifbar, sondern ist Bereitstellung bestimmter Konflikte, Handlungen, Figuren, Konstellationen, die unendlich kombiniert werden können. Wenn Fühmann dem Ursprung der Mythen nachspürt, geht er von Erfahrungsspuren aus, die den Menschen auf dem Weg des zu sich selber Kommens prägen. Dabei findet er sich in zwei Widerspruchsfeldern vor. Erstens, der Mensch ist und bleibt ein Naturwesen und ist zugleich und wird zunehmend ein Gesellschaftswesen. Zweitens, der Mensch erfährt sich als abgetrennter Einzelner und zugleich als Teil einer Gemeinschaft, der er sich verständlich machen muss und vergleichen will. Diese ineinander verschränkten Spannungsfelder gehören zu den Konstanten der Menschheitsentwicklung. Seine Widersprüche treiben den Mythos hervor. Die widersprüchlichen Grunderfahrungen sind Alltagsereignisse. Allein für den Einzelnen sind sie erschütternd. Sterben und Leben, Glück und Scheitern, Ich und Welt, Liebe und Tod. Die subjektive Erfahrung ist nur im Gleichnis objektivierbar, also im Mythos. Und der hat für die Kunst ebenso wie für die Lebensbewältigung eine so einzigartige Bedeutung, weil er Inneres und Äußeres aneinander abbildbar macht. Diesen tiefsten, wissenschaftlich nicht zu beantwortenden Fragen nach dem Woher und Wohin, nach dem Sinn des Daseins und dem Wozu von Leiden und Tod, geben die Mythen ihre Stimme. Und so, die Wirklichkeit deutend und damit aufdeckend, sind sie eine mögliche, vielleicht auch nur vorläufige, Erklärung und Antwort. Für Fühmann jedenfalls ist klar, dass die Mythen ihre Gültigkeit behalten werden, solange es eine Menschheit gibt. Denn der Mythos hat unzerstörbare Kraft und er glaubt, Zitat, dass diese einfachsten, am meisten das Wesen der Sache treffenden, die erfahrungsschweren, uralten Bilder in ihrer Gesamtheit die Mythen sind. Fühmann interessiert die zeitlos gültige Aussage, die als Menschheitsmodell erfahren wird. In dieser Konzentration und zugleich Ausweitung des Begriffs hatte er in einzigartiger Weise die Literatur, jedenfalls die der DDR, beeinflusst. Er vermag den Mythos noch in einfachsten Alltagshandlungen zu erkennen und seine Wirksamkeit noch in den herabgekommensten Formen von Kunst wahrzunehmen. Sofern es also gelingt, den Alltag auf seinen wesentlichen Gehalt zu verdichten, scheint in ihm der Mythos auf, der den Moment erleuchtet und in ihm eine Perspektive zurück und damit nach vorn öffnet. Folgerichtig deutet Fühmann einen Mythos aus, den er in diesem Fall der homerischen Odyssee und der Ilias entnimmt, wenn es ihnen um lebenswichtige Fragen geht. Das Hörspiel »Die Schatten« entstand im Krankenhaus wenige Monate vor Fühmanns Tod. Die Nymphen stehen hier als Vertreterinnen längst besiegter matrilinearer Kulturen, die ähnlich der Minoischen als friedfertig galten. Die letzte Nacht auf Ayaya endet im Kampf Mann gegen Mann um den Besitz der Frauen. Das Schlussbild ist von archaischer Größe, wenn, während die Überlebenden fliehen, das Laub von den Bäumen fällt und Kirke ruft, »Wehe, ihr habt unseren Frieden entweiht«, der Tod ist auf unsere Insel gekommen. Es wird Herbst. Das Laub fällt von den Bäumen. Den Schnee werden sie nicht mehr sehen. Die Auskünfte, die Fühmann über den Menschen gibt, sind illusionslos. Sie widersprachen damit grundsätzlich dem Menschenbild, das in der DDR als sozialistisch propagiert wurde und das in der Theorie vom Optimismus, in der Praxis jedoch von Verachtung gesättigt war. An die Stelle der poetischen Analyse des individuellen Fehlverhaltens ist für Fühmann das literarische Studium des Gattungswesens Mensch getreten. Dieses Menschenbild, das im Werk Franz Fühmanns immer klarer hervortritt, ist aus dem intensiven Gespräch mit den Mythen entstanden. Die Bibel hat für Fühmann im Laufe seiner Beschäftigung mit ihr eine immer größere Bedeutung gewonnen, weniger als Glaubenszeugnis, denn als Schatztruhe, in der aufbereitet das Konzentrat wesentlicher Menschheitserfahrungen lagert. Zitat: Ich glaube, ich muss euch erst einmal erzählen, was die Bibel ist, sagt der Sprachgeist Cuselebürtün den Kindern in dem bezaubernden Kinderbuch »Die dampfenden Hälse der Pferde im Turm zu Babel«, in dem Geschichten Rätselspiele in die Welt der Sprachphilosophie einführen. Ins Auge springt die Intensität, mit der Fühmann sich mit der Bibel auseinandergesetzt hat. In der Auslegung der Turmbaugeschichte lässt der Schriftsteller eines der Kinder sagen: Mensch, ich begreife was. Mit der Arbeit ist die Sprache geschaffen worden und durch die Arbeit wurde sie auch verwirrt. Und eben das, sagte Cuzzlebürtün, dass die Arbeit sowohl eint wie auch trennt, ist einer der großen Widersprüche des menschlichen Lebens, die im Mythos abgebildet sind. Ich wusste, dass ihr drauf kommen würdet. Erwachsene bemerken sowas immer viel schwerer. Der Bibel hat Fühmanns besondere Liebe gegolten, von der er, Schlusszitat von Fühmann, ahnte, dass es ein Buch der Subversion war, des Unerhörten, des Unerlaubten, des Umkehrens von oben und unten und des Zerschlagens der alten Tafeln, ein zersetzendes Buch, das den Königen fluchte und die Armen und Schwachen selig pries. Ein Buch der Parteinahme für alle Minderen, das den Herrenmenschen ins Gesicht spie. Ein Buch des Aufwiegelns und Unruhestiftens, das alles das in Frage stellte, was sich in fraglos sicherer Gegründetheit wähnte. Voran die eigene Existenz. Und vom Schluss des Essays: Ich will schließen mit einem Satz, den Fühmann bei Jean-Paul fand und der ihm als tröstlichster Satz deutscher Sprache erschien. Mit ihm endet das Tagebuch 22 Tage oder die Hälfte des Lebens. Kleingläubiger, schau auf, das uralte Licht kommt an.
Als ich am vergangenen Sonnabend mit Walter Sachs zur Beerdigung von Jens Henkel nach Rudolstadt fuhr, erzählte er mir auf der Fahrt von einem Buchprojekt, das Marie-Elisabeth Lütte, Walter Sachs und Jens Henkel 2007 verwirklichten. Ich meine das Buch Der Palastgarten, fließende Schriftzeiten von Huang Tingjiang, für das Marie-Elisabeth Lütte die Nachdichtungen aus dem Chinesischen schuf und die Originaltexte kommentierte. Wie daraus ein Künstlerbuch ganz besonderer Art entstand, davon berichtet uns nun Walter Sachs.
Ich fange mal der Reihe nach an. Marie Elisabeth und Horst waren ihre Tochter Johanna in China besuchen, die Sinologie studiert hat und perfekt Mandarin spricht. Aber sie waren eben zum Beispiel auch in dieser alten Hauptstadt Xian, in der es wiederum ein Museum gibt, in dem große Steintafeln stehen, auf denen alte Kalligrafien eingraviert sind. Und dann gab es dort, und die Chinesen sind sehr perfekt im Herstellen von Büchern und Zusammenkleben, für die Touristen ein Büchlein mit dem Text einer dieser großen Stelen. Und diese Stele, von der dieser Text in diesem Büchlein ist, das ist der Text in fließenden Schriftzeichen von Huang Jingjing aus der nördlichen Song-Dynastie aus dem 11. Jahrhundert ist. Und das wäre jetzt noch nichts gewesen, wenn nicht bei Lüttes am Goetheplatz 1 ein schönes großes Haus, das aber auch im Unterschied zur heutigen Zeit mitunter gerne Gäste beherbergt. Und da war zu dieser Zeit eine chinesische Germanistin, die ihre Doktorarbeit schrieb, zu Gast über eine längere Zeit und letztlich auch im Austausch mit Marie Elisabeth, die ja zumindest die deutsche Sprache sehr gut beherrscht. Also, und diese Chinesin, die aber für Texte auch natürlich aufgeschlossen war und diese Abreibung von dem großen Stein in alten chinesischen Schriftzeichen geschrieben war, die natürlich lesen konnte, hat ihr gesagt, was drinsteht. Sie machte dann auch eine Interlinearübersetzung, von der Marie Elisabeth jetzt nicht aus dem Chinesischen, sondern aus der Interlinearübersetzung eine Nachdichtung gemacht hat. Und das, was ich Ihnen jetzt leider vorenthalten werde, ist in einem wunderbaren, das ist das Buch. Ach so, Marie Elisabeth hat den Jens Henkel dazu gebracht, es in seine Ausgaben in der Burgartpresse von Künstlerbüchern aufzunehmen, die eben Erstveröffentlichungen enthält und Grafiken und was Besonderes waren. Und ich habe dann Zeichnungen gemacht, die im Siebdruck gedruckt worden sind. Und habe den Titel erfunden, weil der Text heißt nur in fließenden Schriftzeichen. Aber es ist der Gang und die Beschreibung eines Palastgartens, der für die Welt stand. Das ist eine Tradition der chinesischen Kaiser gewesen, dass da sehr viel Symbolik dabei ist. Und das hat Marie Elisabeth in ihrem Kommentartext sehr verständlich und sehr schön geschrieben, und zwar über die ganze Geschichte von China, bis eben man dort im 11. Jahrhundert auch ankommt und wie es weitergeht. Und die Einbindung in die chinesischen Mythen und die Glaubensrichtungen, die in China bis dato angekommen waren. Also der Daoismus, der Konfuzianismus und der Buddhismus im Wesentlichen. Der Wandelgang mit seinen bemalten Säulen öffnet sich glückverheißend zum Himmel hin. Hinter den Jadebäumen erscheinen schön gekleidete Damen. Unter smaragdgrünem Schirm von Drachenbannern umgeben, verlässt der Kaiser den Palast Yangzhang. Der Gesang des Pirols erklingt hundertfach. Nun, da sich im Frühling die Weiden begrünen. Über den Kunsee erheben sich drei Berge. Ihre Namen sind Pinglai, Xinzhu und Fangzhang. Weit ins Land hinein duften die zahllosen Blumen. Ringsum der blühende Garten liegt friedlich an den Ufern des großen Sees Taiye. Eine goldene Mauer trennt den Palast nach außen hin vollkommen ab. Der kaiserliche Thron wird überwölbt von einem Baldachin aus Wolken. An uralten, ehrwürdigen Eisenstangen flattern die neuen, kostbaren Brokatfahnen im Wind. Lebenskraft, purpurnes Qi, kreist über diesen Palast, bewacht von einem Phönixpaar aus Stein. 10.000-jährige Kiefern treiben aus und tragen verheißungsvolles, frisches Grün. Aber ach, dieser pfirsichblühende Ort bleibt verschlossen. Kein Fuß wird ihn je betreten. Und damit passt es vielleicht auch ein klein wenig, eingebettet zu sein in das, was Marie Elisabeth eben an Vielfalt und auch an der Nähe zu einer mythischen Darstellung verbunden hat und auch zu dem Buch, das jetzt hier nicht vorgekommen ist, sondern es ist ein anderer Religions- und Kulturkreis. Und das hat mir sehr großes Vergnügen gemacht, mit Marie Elisabeth nicht nur in dieser Sache zusammenzuarbeiten, sondern auch gegebenenfalls über Dinge, die das Leben betreffen und mit der Bibel zu tun haben, sachkundig sprechen zu können, aber eben nicht nur sachkundig, weil sie da wirklich sachkundig war, sondern eben auch einfach von Mensch zu Mensch.
Ja, so viele verschiedene Tonlagen, Texte, Theorie, Poesie. Wir begeben uns in einen Kontext, in dem eigentlich sogar die Auseinandersetzung mit der chinesischen Kultur passen würde, nämlich zu Herder und zu Marie Elisabeths Auseinandersetzung mit Herder, der ja darauf aufmerksam gemacht hat, das Interesse auf unterschiedlichste Kulturen zu lenken. Und wir steigen gleich mal ein in ihr großes Werk, Johann Gottfried Herder, Licht, Liebe, Leben, von dem Thomas schon zu Recht gesagt hat, dass es eigentlich in ganz anderer Form gewürdigt hätte werden können und vielleicht sollte es das auf jeden Fall noch. 2016 erschienen, Weimarer Verlagsgesellschaft, dem vorausgegangen die Herausgabe der Briefe von Herder an Frauen, für die er ein großartiges Gegenüber gewesen sein muss in der turbulenten Zeit, in der Frauen ja doch nicht so viele Rechte hatten und vor allem dann auch für Caroline Herder. Wir beziehen uns auf eine Auseinandersetzung mit den Ideen zur Geschichte der Menschheit. 1783 ist Herder auf dem Höhepunkt seiner sprachlichen Meisterschaft. Er gestaltet seine Ideen nicht in dürren wissenschaftlichen Worten, sondern mit poetischer Kraft. So schreibt er in seinem astronomischen Eingangskapitel:
Wenn ich also das große Himmelsbuch aufschlage und diesen unermesslichen Palast, den allein und überall nur die Gottheit zu erfüllen vermag, vor mir sehe, so schließe ich vom Ganzen aufs Einzelne, vom Einzelnen aufs Ganze. Es war nur eine Kraft, die die glänzende Sonne schuf und mein Staubkorn an ihr erhellt, nur eine Kraft, die eine Milchstraße von Sonnen sich vielleicht um den Sirius bewegen lässt und die in Gesetzen der Schwere auf meinem Erdkörper wirket.
Es ist das vierte Buch des ersten Teiles, das hier ein wenig näher vorgestellt werden soll, weil es thesenartig eine Philosophie des Menschen und seiner Bestimmung vorträgt. Die erste These lautet:
Der Mensch ist zur Vernunftfähigkeit organisiert.
Hier wird gleich zu Beginn das große Thema der Aufklärung angeschlagen.
Vernunft nämlich.
Vernunft aber sieht immer das Ganze und ist untrennbar mit Ethik verbunden. Nach einer Rückschau lautet die dritte These:
Der Mensch ist zu feinen Sinnen, zur Kunst und zur Sprache organisiert.
Der Sprache misst Herder eine besondere Bedeutung für die kulturelle Entwicklung des Menschen zu.
Von der Sprache also fängt seine Vernunft und Kultur an, denn nur durch sie beherrscht er auch sich selbst und wird des Nachsinnens und Wählens mächtig.
Zurück zum vierten Teil, dessen vierte These heißt:
Der Mensch ist zur Freiheit organisiert.
Herder erläutert diesen Gedanken mit einem berühmten Satz, den er auf die alttestamentliche Geschichte von der Vertreibung Adams und Evas aus dem Garten Eden bezieht. Aber so gewendet, dass nicht mehr vom Fluch die Rede ist, sondern von gewonnener Freiheit.
Der Mensch ist der erste Freigelassene der Schöpfung. Er stehet aufrecht. Die Waage des Guten und Bösen, des Falschen und Wahren hängt in ihm. Er kann forschen, er soll wählen. So ist der Mensch im Irrtum und in der Wahrheit, im Fallen und Wiederaufstehen Mensch. Zwar ein schwaches Kind, aber doch ein Freigeborener, wenn noch nicht vernünftig, so doch einer besseren Vernunft fähig, wenn noch nicht zur Humanität gebildet, so doch zu ihr bildbar.
Herder sieht den Menschen realistisch, nämlich schwach und verführbar, aber er traut und mutet ihm die Freiheit der Entwicklung zu, die immer den Zwang zu wählen enthält. Im neunten Buch schreibt er gegen Kant:
Ein zwar leichter, aber böser Grundsatz wäre es zur Philosophie der Menschengeschichte: Der Mensch sei ein Tier, das einen Herrn nötig habe und von diesem Herrn oder von einer Verbindung derselben das Glück seiner Endbestimmung erwarte. Kehre den Satz um. Der Mensch, der einen Herrn nötig hat, ist ein Tier. Sobald er Mensch wird, hat er keines eigentlichen Herrn mehr nötig.
Die sechste These des vierten Teiles postuliert:
Zur Humanität und Religion ist der Mensch gebildet.
Herder wünscht sich, in dem Wort Humanität des Menschen Bestimmung zu Vernunft und Freiheit zu umfassen, denn
der Mensch hat kein edleres Wort für seine Bestimmung.
Der Leitbegriff Humanität, zu der der Mensch berufen ist, ist für Herder wichtigstes Merkmal für die grundsätzliche Friedfertigkeit.
Friedlichkeit, nicht räuberische Mordverwüstung.
Es quält Herder, dass die Welt voller Gewalt und Ungerechtigkeit ist. Ein weiteres Merkmal der Humanität ist, dass Herder den Menschen zur Gemeinschaft bestimmt sieht, von der er abhängt und die ihn erst zum Menschen formt.
Endlich ist die Religion die höchste Humanität des Menschen und man verwundere sich nicht, dass ich sie hierher rechne. Dies ist der Gang der Philosophie und die erste und letzte Philosophie ist immer Religion gewesen. Auch die wildesten Völker haben sich darin geübt, denn kein Volk der Erde ist völlig ohne sie.
Wenn Herder Religion schreibt, so meint er damit jede Religion, die den Menschen zur Humanität führt. Er endet diesen Abschnitt mit dem Satz:
Alles auf der Erde ist Stückwerk. Hier knüpfte die Religion alle Mängel und Hoffnungen zum Glauben zusammen und wand der Humanität eine unsterbliche Krone.
In der Edition Muschelkalk der Literarischen Gesellschaft Thüringen erschien der Band Verlustanzeige von Siegfried Pietschmann, mit dem Marie-Elisabeth Lüdde lange Gespräche geführt und diese aufgezeichnet hatte. Und ich lese jetzt nur einen kurzen Auszug aus dem Nachwort von Kai Akte zu der Familiengeschichte Vati und Mutti. Sie haben vorhin schon die Schlacht gehört, die hier nochmal literarisch verarbeitet wurde. Vati und Mutti ist eine zu Herzen gehende, bei aller Emotionalität und Drastik, aber doch bewusst distanziert geschriebene Familiengeschichte, die sich so in den 50er Jahren des 20. Jahrhunderts überall zugetragen haben kann. Und eingedenk medienträchtiger Berichte über Tragödien zwischen Erwachsenen und Schutzbefohlenen so noch immer zutragen kann. Die Erzählung wird zweifelsohne jeden berühren, der wie der Herausgeber auch frei von innerfamiliärer Gewalt aufwuchs. Die ist hier freilich so selbstverständlich wie die Eintragungen in Kunstleder eingebundenen Tagebücher, die penibel darüber berichten, was sich zutrug, das heißt, für welches Vergehen die Geschwister wie gezüchtigt worden sind. Möchte man die eigene Kindheit in solchen Aufzeichnungen gespiegelt sehen? Man kann die Existenz dieser Diarien begrüßen oder bedauern. Aber wären sie nicht in Lottis Nachlass aufgetaucht, diese Geschichte hätte schwerlich so bestürzend, authentisch und bewegend erzählt werden können. Die von Carly und Lotti geführten Tagebücher enden 1959. Das einer schwarzen Pädagogik folgende kindliche Martyrium von Michi und Lissi aber nicht. Marie-Elisabeth Lüdde hat uns mit ihrer Erzählung ein wundervolles Stück Literatur geschenkt. Weimar im Juli 2009, Kai Akte.
Ja, dieser nachfolgende Teil ist dem Dichter Horst Samson gewidmet, beziehungsweise er widmet seine Gedichte Marie-Elisabeth Lüdde. Er ist trotzdem ein bisschen besonders in dieser Runde hier, weil er eigens angereist ist. Und ich darf noch mal ganz kurz sagen, 1954 in Rumänien geboren, hat eine ganze Reihe Gedichtbände veröffentlicht, 15 an der Zahl, Pen-Mitglied, große Auseinandersetzung in Zusammenwirken mit einer Gruppe in Temeswar mit der Securitate. Er hat dann Marie Elisabeth in den 90er Jahren kennengelernt. Die hat ihn zu einer Lesung zuerst nach Kiel vor Studierenden eingeladen und war von Anfang an fasziniert von seiner lyrischen Sprache. Und das, der besondere Text der Faszination ist das Gedicht Das Meer.
Ja, vielen Dank. Ich freue mich sehr, dass ich hier sein darf und möchte Ihnen sagen, ich habe diese drei Gedichte, die ich Ihnen, also erschrecken Sie nicht, weil da drei Bücher lesen, nur drei Gedichte werde ich lesen, die habe ich einem Thema unterordnet, und zwar der unangefochtene, aber auch angefochtene Literaturpapst Marcel Reich-Ranicki, der sagte mal, es gibt nur zwei große Themen in der Literatur, die Liebe und der Tod. Ich beginne mit der Liebe Marie Elisabeths zu dem Meer. Es ist auch das Gedicht, das unsere Freundschaft begründet hat. Es stammt aus diesem Buch Das Meer im Rausch, 100 Gedichte über das Meer von mir. Das Meer für Marie-Elisabeth Lüdde. Am Strand harren sie aus, Streichholz klein, treiben in Gedanken hinaus ins rot gerenderte Auge. Es ist der Horizont, die Zündschnur, die ihre Köpfe in Brand setzt. Sand rinnt durch ihre Körper. Sie warten. Gelassen am Fuße des Lichtkreuzes über dem Wasser. Sind es Piraten? Sind es Gerechte? Keine Regel kennt der streunende Wind. Der kommt, der geht. Sie sind jung und sie sind alt. Und sie haben das Meer erreicht. Aus dieser sehr schönen Anthologie, Thüringer Anthologie von Jens Kirsten und Christoph Schmitz-Schollemann, ein Gedicht, das mir sehr wichtig wurde, weil dank Elisabeth bin ich um eine Zeit sehr oft hier in Thüringen gewesen. Es war nicht meine zweite Heimat, aber eine Art Zuhause damals. Und ich habe damals an meine Freunde oder für meine Freunde ein Gedicht geschrieben. Zwei davon sind leider schon gestorben, Wulf Kirsten, Siegfried Bitschmann. Zwei andere sind hier im Saal, Martin Straub und Christian Dietrich. Und das Gedicht heißt Dahingehen den Thüringer Freunden. Motto von Baudelaire. Ich bin die Wunde und der Dolch. Soeben bin ich, schreibe ich, heimgekehrt vom klirrenden Feld. Nirgendwo ist es schöner zu sein um diese Lebenszeit, Jahreszeit. Nirgendwo ist man geschlossener und offener für Mitstürzende als beim Dahingehen in der Stille des Reifes und des Reifens. Da Äußeres sich innen sammelt, brechende Grashalme, überstürzte Hasen, gewaltig spürst du in der Natur das eigene Gewicht. Und obwohl du in friedlicher Absicht da bist, kannst du nichts verhindern, kannst nicht verhindern, dass Rehe vor dir fliehen in weißes Land, während du hingerissen sie gleiten siehst wie Tänzerinnen vom Bolschoi. Liebend und verwundbar Bilder der Natur empfängst und Gericht hältst über das Imaginäre und unsere Anwesenheit darin. Und aus diesem Gedichtband, das ist mein vorletzter, Der Tod ist noch am Leben, ein etwas längeres Gedicht, aber ich glaube, es lohnt sich. Das Übergeordnete. O, ihr Gejagten alle auf der Welt, wir zeigen in ein Geheimnis, das mit der Nacht beginnt. Nelly Sachs in den Wohnungen des Todes. Das Gedicht ist in 12 Teilen. 1. Der Tod ist unermüdlich, neugierig und stumm. Ein Einzelgänger. Er hat kein Gesellschaftsleben, keine Geliebte, nie Zeit, nur Geschäfte. Er ist immer ausgebucht. Er trinkt. 2. Weder Schnaps noch Likör, verschmäht Granatapfelsaft, Kaffee schmeckt ihm nicht. Er ist fleißig, ein Süchtiger, hat keine Komplizen. Langweile treibt sich selbst oft im Graubereich herum, interessiert sich für Terrorismus, Kriege, er reist viel. 3. Der Tod spielt weder Roulette, Theater oder Golf. Er kommt heimlich ohne Geld, Aktien und Mehrwertsteuer aus, geht nur selten in die Oper, in die Sauna, mag keine Blumen, schon gar nicht die schönen, auch keine Rosen, nur die verwelkten. 4. Chrysanthemen, die liebt er. Bei ihrem Anblick wird er schwach, bekommt weiche Knie. Oft rinnt ihm eine Träne über die runzlige Wange, wird der Schmerz über die Ungerechtigkeiten zu groß. Schluckt er Morphium, ergriffen greift er nach dem Taschentuch zur Violine, stimmt konzentriert die Saiten und legt los wie Paganini. Der Tod ist ein Charmeur, ein Liebhaber, der seine Talente, seine Künste geheim hält. Er hat keine Familie, keine Cousine, kein Privatleben, ist nachts oft allein und kann nicht schlafen. 5. Er findet keine Ruhe, sagt was, er denkt, denkt viel nach, sammelt Pilze und Seelen, studiert im Fernkurs Philosophie, Sepulkralkultur und Latein, spricht auch Arabisch, ist ein begnadeter Karikaturist. Er weiß, er wird dafür verachtet, manchmal sogar gehasst. Wie seine Kritiker ist er schnell beleidigt, doch köpft er niemanden, schneidet keinem die Kehle durch. Der Tod ist friedlich. ein Fremder, lebt ewig mit dem Rücken an der Wand, kennt den Koran auswendig, die Scharia-Steinigungen, er liest ab und zu auch in der Bibel, betet vor dem Kreuz, meditiert. Er ist. 6. Religiös. Der Tod spricht nicht gerne darüber, schon gar nicht über den Tod. Auch hat er nur wenige Freunde. Viel Feind, viel Ehr. Aus Luxus macht er sich nichts. Zwischen Sonne und Mond und Gedächtnis erinnert er sich an komplizierte Fälle. Suizide aus Liebe, Zweifel über nicht vernarbte Wunden, ist demütig, starrt stumm vor sich hin, in Paris, am Ufer der Seine, glaubt. 7. An keinen Gott mehr. Er hat Courage, aber kein Erbarmen, tuscheln Atheisten. Der hat kein Herz in der Brust, nur seine rostfreie Sichel auf der Schulter. Doch immer wieder wird er herbeigesehnt von im Leid Geprüften. Er wartet, wird er wieder Erlöser. Leise spricht er dann mit ihnen, singt mit ihnen Choräle, lässt sich Zeit. Bestechen aber lässt er sich nicht. Sonst könnte er gleich Insolvenz anmelden, aufhören, etwas mit Medien studieren, vielleicht Schauspiel, Politik, Völkerrecht. Er lebt auf. 8. Großem Fuß. Kommt durch die Welt. Hat ein feines Gehör, Intuition. Kein Pulsschlag entgeht ihm, kein Ton, kein Kampf, der dünner werdende Atem nachts irgendwo in einem fremden Haus. Diskutieren hat er sich abgewöhnt, zu aufwendig. Mit Gott, sagt er, kommt man auf unsicheres Gelände, nie an ein Ende. Für mich, sagt er, gelten Leitsätze. Sterben kann nur, wer gelebt hat. Und wo ich bin, da ist kein anderer. 9. Da ist nur das Letzte, das Ziel. Das letzte Ziel, das Hemd ohne Taschen und der Grabredner. Der Tod hasst es, wenn Regen oder Schnee ihn bei der Arbeit stören. Und wie er die Hitze verflucht, verdammt, er verabscheut sie, denn er tritt nicht gerne im weiten schwarzen Mantel verschwitzt vor die Kundschaft. Er ist ein Profi, legt Wert auf vornehme Erscheinung, auf schwarze Lederschuhe, aufrechten Gang. Mit Leichen, sagt er, spielt man nicht um Diamanten. 10. Sekunden sind der Einsatz, gestundete Zeit vielleicht, höchstens ein langer Traum von einem kurzen Abschied und Asche in einer goldenen Urne. Unermüdlich zerbricht er sich über manches den Kopf, weiß bis heute nicht, wie sich Gott finanziert und bei Laune hält, womit er die Engel bezahlt, den Teufel besticht, den Himmel bewirtschaftet, den gesamten Laden, die Höflinge, die sich um die kaputtgelebten Seelen kümmern. 11. Der Tod ist galant, selbstbewusst und bescheiden. Er arbeitet gratis, wünscht sich keinen Ferrari, keine Villa, keinen Fernsehapparat. Nur sein Handy ist ihm heilig, muss er doch zu jeder Zeit erreichbar sein. Doch er ist stolz, dass die Welt ihn braucht. Und von niemandem will er gesagt bekommen, wer er ist oder was er zu tun hat, der Tod. 12. Erinnert er sich. Ist natürlich ein Meister, ein Genie. Er braucht keinen, der ihm hilft, tot zu werden. Er hat den Tod in die Wiege gelegt bekommen. Darüber ist er nicht glücklich, nur traurig. Der Tod weint. Vielen Dank.
Nochmal herzlich willkommen auf dem Podium, Ulrike Müller, die aus ihrer Moderatorinnenrolle in die der Freundin und Weggefährtin schlüpft, Andrea Richter, Walter Sachs, Thomas Seidel und Horst Samson. Ulrike, du bist in Hamburg groß geworden und hast hattest keine verwandtschaftlichen Beziehungen nach Weimar. Du hast Marie-Elisabeth Lüde, wie du mir erzählt hast, in den 1980er Jahren kennengelernt und bist dann mehrfach nach Weimar gefahren, woraus dann eine enge Freundschaft entstand. Und später bist du dann auch nach Weimar gezogen. Wie hast du sie kennengelernt? Was war da der Auslöser von Hamburg nach Weimar, beziehungsweise in die DDR? Sie war ja da nicht in Weimar, als ihr euch kennenlerntet. Und wie ist eure Freundschaft dann daraus erwachsen?
Ich habe zwar thüringische Verwandtschaft, wollte aber die DDR eigentlich so auch als ein anderes Deutschland kennenlernen und habe auch natürlich in meinem Studium Literaturwissenschaft Interesse an Autorinnen und Autoren der DDR gehabt, wie sie auch rezipiert werden. Ja, ich habe zu einem mir bekannten Autor gesagt, von dem ich wusste, dass er Kontakte hat, suche mir doch ein oppositionelles Pfarrhaus in Thüringen. Und das hat er gemacht. Das war Peter Mosler und er hat diesen Kontakt vermittelt und man musste ja eingeladen werden. Und ich wurde dann von Marie-Elisabeth eingeladen. Er hat das irgendwie hinbekommen, wo sie sich dann ganz ordentlich vorstellte, ihren Familienstand und die beiden Kinder erwähnte. Und ich war zu der Zeit gerade in Friedensbewegung, ziemlich auch mit Blockaden beschäftigt und wurde dann eingeladen. Und bin dann seit 84 eigentlich immer wieder gekommen, vor allem nach Leutenthal ins Pfarrhaus. Und bekam ziemlich schnell auch von ihr ihre Arbeiten vorgestellt und bekam mit, dass sie nicht publizieren konnte zu dieser Zeit. Und habe in meiner Dissertation ein Fantasiebuch eingeführt, um ihr eine Publikationsmöglichkeit anzubieten. Das war eine unserer Witzigkeiten, die wir da so austauschten. Und sie hat natürlich auch erzählt von ihrem Leben und auch von ihrem oppositionellen Geist, habe ich ziemlich schnell was zu spüren bekommen. Ich würde mal sagen, was mich angesteckt hat, war einerseits ihre unglaubliche literarische Fachkenntnis. Das hat sich auch in meinem Examen wiedergespiegelt, zu Herder zum Beispiel. Und auch eine frühe Auseinandersetzung mit Fühmann. Und ja, ich würde sagen, radikale Furchtlosigkeit, so etwas, so als ein Element. Und dazu aber immer auch so ein, ja, ich hatte das Gefühl, gleichzeitig ist sie auch innerlich immer bedroht und deswegen auch natürlich mit einer besonderen Sensibilität ausgestattet. Und ich bin dann eigentlich immer wieder gekommen, mehrmals, mindestens einmal im Jahr als Studentin eingeladen und konnte ja auch die Familie und die Arbeitsbedingungen als Pfarrerin dort kennenlernen und wurde dann in Verbindung mit der Frauengruppe, die es dort gab, als oppositionelle Frauengruppe schon in Weimar vor der Friedlichen Revolution schon als Gast eingeladen, auch was sie auch vermittelt hat. Also eine Freundschaft, die auch natürlich aus persönlicher Zuneigung eng war, aber auch durch große geistige Übereinstimmung, was Literatur anging. Und wir haben wenig von weiblichen Vorbildern gehört im Moment in der Lyrik. Eins ihrer großen Vorbilder war Ingeborg Bachmann. Sie zitiert einmal den Satz, sie stand auf und siehe, ihr war kein Knochen gebrochen, also nach einer Krisenerfahrung aus dem 30. Jahr. Und das zweite war auch Dorothee Sölle, die Theologin, mit der ich selber auch zusammengearbeitet habe. Das hat uns auch noch verknüpft. So viel vielleicht.
Ja. Thomas, wie hast du Marie erlebt, als du sie in der Umbruchzeit 1989, 1990 bei der Gründung der SPD kennengelernt hast? Und du hast ja dann mit ihr auch und mit anderen im Kuratorium Schloss Ettersburg zusammengearbeitet. Das war ja weniger ein Zusammenschluss von interessierten Leuten, die ein verfallenes Schloss wieder sanieren wollten, sondern es ging ja dort, denke ich, eher um ja, ein freies Denken, der berühmte sprichwörtliche aufrechte Gang, also demokratisches Handeln könnte man das ja vielleicht auch umschreiben. Ich weiß das so ein bisschen von meinem Vater und Eberhard Haufe, also dass das auch so ein Zentrum war, wo sich da ja Bürgerinnen und Bürger zusammengefunden haben. Wie war das mit ihr, als du sie kennenlerntest? Wie ist sie dir da begegnet?
Ich habe das ja in dem Nachruf nur kurz angedeutet, was ich immer noch als glückhaft erinnere aus dieser Zeit in den 90ern, frühen 90er Jahren, war im Unterschied zu heute, gab es natürlich auch weltanschauliche, politische Differenzen und Auseinandersetzungen, aber die haben nicht so polarisierend oder trennend gewirkt wie heute. Also wir waren im Vorstand immer sozusagen aus verschiedenen Leute, aus verschiedenen politischen Überzeugungen, von rechts bis links, sag ich mal. Aber im Mittelpunkt stand eben die Aufgabe, dieses Schloss und dieses Schloss an diesem Ort, den ich ja genannt habe, da zwischen Weimar und Buchenwald, künstlerisch wiederzubeleben. Also es war eine Art kunstvolle Instandbesetzung, die wir da versucht haben. Und das war und auf Marie Elisabeth war, wie auf die anderen auch, die ich schon genannt habe, immer Verlass auch in dieser Zeit. Das war eine sehr, sehr gute Zeit. Ich habe es im Vorfeld schon dir gesagt, was ich es war im letzten Gespräch, was ich mit ihr hatte, es liegt jetzt mehr als ein Jahr zurück, kamen wir zu sprechen auf dieses Weimar Kulturstadtprojekt der Evangelischen Akademie, was dann auch sozusagen in Buchform erschienen ist. Einige dieser Predigten, da geriet ich sozusagen zwischen die Räder, weil es damals der Konflikt sehr hoch kochte. Die CDU-Landesregierung machte dem damaligen Bischof Roland Hoffmann ziemlich Druck. Das wäre unerträglich, dass eben Gregor Gysi dort eingeladen ist. Immer so, was Gregor Gysi als Person betrifft und als Politiker war ich mit dem Bischof gar nicht so uneins. Ich halte ihn nach wie vor für einen begnadeten Rhetoriker, aber auch einen für einen begnadeten Geschichtskletterer. Aber dass sozusagen dann ich aufgefordert wurde, diese Reihe zu beenden, die doch in der Eigenverantwortung der einzelnen Kirchgemeinden stand, ging nicht so. Und ich habe das eben erst in diesem letzten Gespräch dann mit Marie erfahren, dass sie in einer Situation, wo ich als Akademiedirektor quasi rausfliegen sollte, ihren Urlaub unterbrochen hat, um auf dem Flugensberg nach Eisenach zu fahren und dort sich ins Gespräch einzumischen und dafür gesorgt hat, dass eben dieser Rausschmiss sozusagen nicht stattfand. Das habe ich nicht gewusst. Dafür bin ich ja heute noch dankbar.
Frau Richter, Sie waren wie Marie Elisabeth Lütte Pfarrerin. Ihr Mann und Sie gehörten auch zu diesen engagierten Bürgerinnen und Bürgern der Wendezeit. Sie haben auch die SPD in Thüringen mitbegründet, also Ihr Mann auf jeden Fall. Ich weiß nicht, inwieweit Sie da auch beteiligt waren, aber auf jeden Fall haben Sie das ja alles auch hautnah mitbekommen. Was hat Sie mit Marie Elisabeth Lütte in dieser Zeit vor allem verbunden und auch darüber hinaus?
Also ich weiß nicht mehr, wann ich wo Marie Elisabeth kennengelernt habe, weil die Zeit so voller Ereignisse war, dass ich jedenfalls sofort wieder das Ereignis, was gerade vorbei war, vergessen habe. Aber ich weiß, dass ich Marie Elisabeth begegnet bin in der sogenannten Frauenteestube. Das waren Frauen, die sich dort trafen, um Frauenthemen, die in der DDR ja nicht besprochen wurden, zu diskutieren. Dort also bin ich ihr begegnet und habe sie schätzen gelernt in der Diskussion über Frauenthemen. Ich war hier in Thüringen verantwortlich für die kirchliche Frauenarbeit und wollte auf keinen Fall mich nur in kirchlichen Kreisen bewegen. Deswegen bin ich also auch in die Frauenteestube gegangen, um dort mit Frauen ins Gespräch zu kommen, die eben nicht unbedingt Kontakte zur Kirche hatten. Da habe ich Marie Elisabeth im Gespräch schätzen gelernt. Ich hatte früher mal so in ganz großen Jahresabständen auch schon Geschichten geschrieben die aber niemanden gezeigt. Und da bin ich dann auch mal mit meinen Geschichten, es waren vielleicht bloß zwei, zu Marie Elisabeth gegangen. Und wir haben darüber gesprochen und auf diesem Weg sind wir ins Gespräch über Literatur gekommen. Was mir am eindrücklichsten war eigentlich ihre, nein, ich will nicht sagen Aufsässigkeit, aber ihr oftmals auch provozierendes Verhalten. Dafür nur ein Beispiel. Du hast vorhin gesagt, sie hat dich gefragt, ob sie diesen Posten als Oberkirchenrätin annehmen und du hast ihr zugeraten. Sie hat mich auch gefragt, was ich dazu sagen würde, wenn sie diesen Posten annimmt. Und ich habe ihr abgeraten und gesagt, ich halte nichts davon, dass so eine Frau wie du in diese bürokratischen, in diesen bürokratischen Apparat sich da einbringt. Und du wirst da auch nur funktionieren müssen, was anderes nicht. Es sei denn, du willst als Einzelne den ganzen Apparat umkrempeln. Das ist natürlich absurd. Das hätte man nicht gekonnt als einzelne Frau. Sie hat dann doch den Posten angenommen, aber sie hat in diesem Amt auch immer, so habe ich sie jedenfalls erlebt, wieder provoziert und das auch mit Äußerlichkeiten. Also, sie ist mal zu einem Gemeindebesuch gefahren in der Montur einer Motorradfahrerin mit Lederjacke, Mütze unterm Helm und naja, die dort haben jemanden ganz anders erwartet und nicht einen Motorradfreak sozusagen. Also sie hat, glaube ich, gerne die Erwartungen, die in sie in dieses Amt gesetzt worden sind, gesprengt. Das war für mich irgendwie vorbildhaft. Ich habe es nie so weit gebracht.
Horst, du hast vor deiner Lesung der Gedichte erzählt, dass Marie dich eingeladen hat, also nicht nur in die Löwenapotheke, ich erinnere mich an diese eindrucksvolle Lesung, sondern es war, wo war das, in Greifswald?
In Kiel war das.
In Kiel. Wie, weißt du noch, wie sie auf dich gekommen ist, also wie das funktioniert hat und vielleicht kannst du ja ein bisschen von dieser Begegnung noch erzählen.
Dann müsste ich jetzt meinen Migrationshintergrund in den Vordergrund verschieben. Ich bin da 87 ausgewiesen worden, zusammen mit Hertha Müller und Richard Wagner in der Zeit. Und das war so eine tiefe Phase und eine lange Zeit des Ankommens, die ich gebraucht habe, um hier in Deutschland wieder Wurzeln zu fassen. Und das war das Jahr 89, war für mich damals sehr hilfreich. Ich war Stipendiat bei der Akademie für Sprache und Dichtung, ein Jahresstipendium hatte. Ich war bei Leons und Lena Kandidat beim Kranichsteiner Literaturpreis und ich dachte, die Welt gehört mir. Das war aber nicht so. Nach diesen drei Großereignissen fiel ich in ein tiefes Loch und ich weiß nicht, wie sie da hineingeguckt hat, wo sie mich da entdeckt hat. Das ist mir nicht so ganz deutlich geworden. Jedenfalls bekam ich eine Einladung damals nach Kiel, wo sie mit ihren Studenten war, zu einer Lesung. Und das war für mich wirklich ein ganz wichtiger Moment, der bis heute für mich von Bedeutung ist. Deswegen bin ich auch hier, habe diese Kilometer nicht gescheut. Und zwar deshalb, weil sie über meine Gedichte, wir saßen nach der Lesung noch mit ein paar Studenten, die zurückgeblieben waren, zusammen und erzählten und philosophierten und sie sprach über meine Gedichte, als würde sie in mir lesen. ich war sehr beeindruckt, und das ist ja manchmal so, dass man den Blick von außen braucht, um sich im Inneren besser und heller zu verstehen und zu sehen auch. Und das war so ein Moment, sie hatte eine ungemeine Kraft, emotional sich Menschen zuzuwenden. Das war damals für mich ein Schlüsselmoment, und weil sie so schön auch über dieses Gedicht gesprochen hat, das am Meer, ich heb das jetzt mal heraus, waren auch noch andere Sachen dabei, bin ich nach Haus gefahren und war so ein bisschen im Trance, was für eine feine, intelligente Frau, so viel Wissen und so. Wir haben also richtig einen schönen Abend verbracht miteinander da, und die Studenten, von denen auch ich einen da beim Begräbnis getroffen hat, der sich auch an alles noch gut erinnern konnte, was auch eine große Freude war, das hat mir so ein bisschen die Welt ins Spätere geöffnet. Und sie war begeistert von dieser Sprache, von der Gedankenschwere der Erlebnisse, dem Gewicht der Erlebnisse in meinen Gedichten, die sie da gesehen hat, und wollte unbedingt, dass die Gedichte unter die Leute kommen. Und ich vegetierte ja damals wie heute auch so 2 Fuß unterhalb der Öffentlichkeit. Ja. Ich schreibe da unten und mache da so meine Sachen, aber wenige nehmen es zur Kenntnis, und sie wollte das etwas potenzieren. Und sie lud mich dann immer wieder nach Thüringen ein, und so lernte ich viele Leute hier kennen, viele Schriftstellerkollegen, und sie verhalf mir da auch zu dem schönsten Erlebnis, das ich je in meiner Literaturphase, ich habe in vielen Ländern gelesen, hatte. Und zwar hat sie zusammen mit einem Vater veranlasst, dass ich zu Schmitz-Schollemann eingeladen wurde und da in seiner riesengroßen Wohnung vor etwas über 60 Leuten ein Konzert gegeben habe, weil ich auch Liedermacher bin. Und nachher aus meinen Gedichten da auch gelesen habe. Es war ein fulminanter Abend, sehr, sehr erfolgreich, jedenfalls von den Stimmungen, die mich da erreicht haben. Und das sind so das wichtige Brücken dieser Freundschaft, die über die Jahre gehalten hat. Wir haben viele Briefe miteinander gewechselt, immer wieder uns ausgetauscht, getroffen, auch hier in Jena beim Horst zu Hause. Ich lernte ja ganz früh dann die sehr begabte Jungdichterin Johanna kennen mit ihrem neuen Buch damals. Und Therese habe ich immer nur so ein bisschen am Rande kennengelernt. Sie war immer so ein bisschen zurückhaltender. Aber das war so, es ist so eine familiäre Stimmung entstanden. Und ich bin sehr, sehr dankbar, dass sie so ein außergewöhnlicher Mensch war und diese Freundschaft über so viele Jahre hingehalten hat.
Richtig, die Lesung war nicht in der Löwenapotheke, sondern die war bei Christoph Schmitz-Schulemann und ja, Ulrike Brune. Genau, richtig, genau. Ja, ich erinnere mich. Walter, du hast mir auf der Fahrt auch erzählt nach Rudolstadt, dass dieses Künstlerbuch, also ich will dich jetzt in deiner Beziehung zu Marie nicht auf dieses Künstlerbuch reduzieren, aber es wäre ja vielleicht doch interessant, wenn du noch mal kurz was zu den Skulpturen sagen könntest, die dazu entstanden sind. Damit hat sie ja noch eine gewisse Bewandtnis. Was mich noch interessieren würde, was euch ja künstlerisch verbunden hat, also wie das war, mit ihr zusammen an diesem Buch zu arbeiten. Da ging es ja vielleicht auch um unterschiedliche Positionen, Herangehensweisen, wie auch immer. Ne?
Ja, lieber Jens, da muss ich dich etwas enttäuschen, weil bei der Erarbeitung des Buches, da haben wir zwar auch drüber gesprochen, und dass diese Vierzeiler fand ich sehr schön, weil das ist ja eine ganz andere Form gewesen als die Kalligraphie und hatte etwas mit dem, ja, dem deutbaren Inhalt oder dem Text zu tun, der ganz anders aufgebaut war. Und in der Erläuterung, die hinten von Marie kommt, ist das sehr schön auch noch ein bisschen breiter dargestellt, dass da bei eine ganze Reihe Entscheidungen zu treffen waren von ihr im Gespräch mit Wanke. Die müsste doch Auskunft geben, wie diese Nachdichtung erarbeitet worden ist. Die Skulpturen, die dazu entstanden sind, das hat zwar Marie gefreut, dass wir sowas machen, und sie hat sich ja auch eine entsprechende rausgesucht, weil ich habe zu 15 Vorzugsexemplaren für die Ausgabe der Palastgarten eine Skulptur gemacht, einen sitzenden Chinesen aus schwarzem Stein, wahrscheinlich ein Taoist war der Wang Tianjin, also in sich ruhend, hatte aber im Grunde für diese Figur schon mal ein Vorbild. Ich habe mal einen Hiob gemacht, der auch da sitzt. Also das hat dann schon mit der Bibel zu tun oder mit dem Alten Testament. Und es hat viele Themen auch gegeben, die mich in allgemeinerer Weise eben dann doch auch beruflich, wenn ich jetzt als einer, der Bilder oder Skulpturen macht und die auch ein Thema haben, die sich jetzt nicht nur mit dem Material auseinandersetzen, sondern das spielt schon auch eine Rolle, da war sie eine sehr gute Gesprächspartnerin, sich über auch etwas Thematisches zu verständigen. Zum Beispiel, dass Jakob nicht unbedingt einen Engel brauchte, um mit ihm zu ringen, weil der genug mit sich selber zu tun hatte. Oder auch andere Teile aus der Heiligen Schrift oder der Bibel, die sehr unterschiedlich gelesen werden können und nicht unbedingt einer theologischen Deutung unterliegen müssen. Aber es war einfach diese Möglichkeit, mit ihr über, ja, auch den Bereich, der mich also beruflich interessiert hat, zu sprechen, bis hin, dass letztlich die der Kontakt auch über den Löwen von der Löwenapotheke gekommen ist, der mir vom Horst im Grunde, ja, es war eine sehr schöne Aufgabe und es war natürlich, da spielt das Material schon eine Rolle. Dass ein Apothekenlöwe grün sein muss, war für mich ziemlich klar. Da habe ich mich bemüht um ein Material, das grün ist. Ne? Oder sie hat dann eben mal zwei Madonnenfiguren von mir. Also sie hat sich eine raussuchen können, eine Maria. Und die andere hat sie dann aber trotzdem noch, die sie wiederum weitergegeben hat. Es sind eine Fülle von Beziehungen, die entstanden sind, die durchaus mit meinem beruflichen Tun und mit mir selber ringen dann, aber eben manchmal nicht ganz so wie Jakob, also einen Hüftschaden habe ich nicht bekommen. Aber es war einfach diese Kenntnis. Und wahrscheinlich habe ich sie also auch schon kennengelernt über die Teestube, weil ich meine Frau Petra Streit da immer mal hingebracht habe. Und Petra war ja auch beim Frauenwerk tätig. Das gab also da auf der Frauenseite auch Verknüpfungen und Gedanken über, ja, wie sieht man, welche Rolle hat eine Frau oder im Verhältnis auch zu Mythen zum Beispiel. Ich habe heute das auch mal im Rahmen zufällig offen gehabt. Ich habe damals 1984 aus der Antike Zeichnungen gemacht, Leda oder sowas. Ja, da gibt es eine Zeichnung, da hat den Schwan so wie eine Gans auf dem Arm. Man kann das mal andersrum sehen. Und andere Themen, die mich beschäftigt haben. Ja. Kann ja auch mal spaßeshalber sein. Also wie zum Beispiel das Paris-Urteil ist mal im Grafikkalender aufgetaucht. Da sitzen die Göttinnen und gucken sich den nackten Paris an, der den Apfel in der Hand hat. Ja, so stellt sich das sonst nicht immer so dar. Und sie war eben da, das ist jetzt nicht eine Anregung von Marie Elisabeth, dass sie mir das eingegeben hat, aber letztlich auch eine Haltung zu den Rollen, die Menschen spielen miteinander. Oder wie sie sich austauschen und wie ernst sie sich nehmen. Denn das spielte schon auch eine Rolle, weil Marie Elisabeth hat einfach immer eine gewisse Autorität auch ausgestrahlt, ohne dass das jetzt belastend würde. Aber es war dann, das kippte nicht irgendwie ins Beliebige, wenn wir uns unterhalten haben. So. Das wäre jetzt auch was zu Marie. Aber eben andersrum, nicht jetzt die sitzenden Chinesen.
Ich hätte ja jetzt noch eine Frage gehabt, welche Eigenschaft, welchen Wesenszug alle an ihr geschätzt haben. Aber das haben alle jetzt schon gesagt. Und vielleicht kann ich noch ganz kurz hinzufügen aus meiner Sicht. Was ich an ihr wirklich sehr geschätzt habe, war weniger eine Eigenschaft als vielleicht die Gabe, zuhören zu können, und zwar so zuhören zu können, dass sich der andere öffnete. Also sie waren da nicht voyeuristisch oder hat jemanden ausgehorcht, sondern das hat einfach in ihrer Gegenwart wunderbar funktioniert, dass man sich geöffnet hat und und erzählt hat. Und sie hat, musste da auch gar nicht groß nachfragen. Also ob das auf einer Autofahrt war zum Kyffhäuser, wo wir uns im Kloster Donndorf mit dem Kulturrat mal getroffen haben, oder ob es am Goetheplatz 1 war oder bei uns im Literaturratsbüro. Also das habe ich wirklich an ihr geschätzt. Und vielleicht belassen wir es jetzt mit Blick auch auf die Uhr für diese Runde so und gehen jetzt noch zu drei kleinen Texten. Und Ulrike, du übernimmst jetzt wieder die Moderation.
Ja, ich habe ja gesagt, wir schlagen einen Bogen vom Anfang. Nochmal einmal ein kleines Gedicht aus dem Frühwerk und dann noch etwas. Es gab einen ganz besonderen Fundus eben von diesen Träumen, die Marie-Elisabeth eigentlich im Gespräch mit Andrea Richter, wie sie sagte, in dem Moment, in dem eigentlich diese Nachricht von dieser unheilbaren Krankheit kam, hat sie besondere Träume gehabt und sie auch aufgezeichnet. Und das sind auch ganz kleine literarische Stücke geworden. Und diese beiden Dinge hören wir jetzt. Zunächst die Geschichte, die kleine Geschichte. Und wir haben wieder dieses Thema Tod.
Umzug auf den Friedhof. In der fallenden Dämmerung war ich unterwegs, zu Fuß, in Weimar und wusste nicht, wo ich war. Plötzlich sah ich rechter Hand das Goethe-Gymnasium, in das meine Kinder gegangen waren. Da wurde mir klar, das ist die Straße zum Friedhof. Niemand war zu sehen. Daraus schloss ich, tot zu sein. Diese Erkenntnis löste keinen Schrecken aus. An das Sterben konnte ich mich gar nicht erinnern, auch nicht, wie lange es zurücklag. Es war wohl nicht so einprägsam gewesen. Wenn ich aber nun tot war, gehörte ich ja wohl auf den Friedhof. Und den konnte ich schon vor mir sehen. Dort angelangt, bummelte ich durch die Gräberreihen und stand schließlich vor der Grabanlage einer Weimarer Großbürgerfamilie aus dem 19. Jahrhundert. Sie, die Grabanlage, war in Form eines kleinen, aber recht hohen grauen Hauses mit einem Renaissance-Dach gestaltet, jedoch ohne Eingangstür. Vor dem Beinhaus stand ein weinender Engel aus Stein. Dies alles wirkte angenehm einladend. Aber wie sollte ich hineinkommen? Ich ging beherzt auf die Wand zu und gelangte ohne jede Mühe hindurch. Drinnen war es ziemlich dunkel. Ich fühlte mich sofort wohl. Über mir in einer Ecke entdeckte ich die toten Bewohner oder das, was noch übrig war von ihnen. Sie klebten da wie Spinnweben und schienen sich durch ein zartes Zwitschern zu verständigen. Dabei waren sie heiter zur Stimmung, voller Neugier und unterhielten sich offenbar belustigt über mich, die ich noch so viel Raum einnahm, vergleichsweise. Ich hingegen war müde und froh, so freundlich in meinem letzten Zuhause aufgenommen zu werden. Zudem erwies es sich als ganz leicht, das Grabhaus durch die Mauer einfach wieder zu verlassen, denn ich hatte draußen noch einiges zu erledigen. Aber bald kehrte ich zurück, tief erschöpft, und begab mich zur Ruhe in dieser Stätte. Nur mehr selten konnte ich mich aufraffen, das Grab zu verlassen. Ich war einfach auf den Friedhof umgezogen. Bald schon würde ich mich in eine Spinnwebe verwandeln. Es schien mir eine erfreuliche und luftige Aussicht. Dies träumte mir genau ein Jahr nach der ersten Krebsdiagnose.
Was passiert mit den Leuten, die gestorben sind? Unmerklich fast, lange vor ihrer Zeit. Sie laufen umher, sie gehen zum Friseur, sie putzen ihren Kindern die Nase, sie Sie schalten das Radio an, aber in ihrem Atem wachsen Eisblumen. Unter ihren Blicken beginnen Kinder trostlos zu greinen. Die kleineren Tiere verstecken sich unter dem Abtritt. Ach, erzähl doch von der Auferstehung.
Im Podcast Studio Literatur. Eine Sendung der Literarischen Gesellschaft Thüringen.